Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Und die sagen schön guten Morgen.
Morgen.
Ist in Corona-Zeiten natürlich auch schwierig, I don't care as long as you sing. Also zumindest sollte man dann ganz klar wissen, dass man nicht infiziert ist, wenn man mit vielen anderen Leuten in einem Raum singt. Das war doch am Anfang dieses Problem mit den Chorproben und so. Sven, hast du mal im Chor geprobt?
Nee, aber ich war interessanterweise einmal bei einer Chorprobe dabei und das war wirklich ganz, ganz kurz, bevor Corona wirklich losging. Wir haben einen Film gedreht für den RBB, die Wahrheit über die Wirkung der Musik.
Ja.
Und da war ich beim Berliner Kneipenchor dabei. Also wirklich so 3 Tage vor Lockdown.
Trinken
haben
und
wir
singen.
Dann in einem, haben wir in einem Club gesungen und das war wirklich cool. Und ich habe mich sogar getraut, lauthals mitzusingen und ich bin offenbar nicht so negativ rausgestochen, dass das Publikum mich ausgebuht hätte. Also das war schon echt eine ganz coole Dynamik so. Aber ich bin ja eher einer, der von sich sagt, ich bin nicht musikalisch und singen kann ich auch nicht besonders
das,
gut.
Das sagen ja auch viele andere von dir. Also insofern ist
das ist doch gut. Also da ist doch schön, dass die Meinung da mal kohärent ist.
Genau. Also ich bin anderer Meinung. Ich sage ja, jeder kann singen. Es klingt halt nicht bei allen schön. Aber jeder kann theoretisch singen. Und bei dem Kneipenchor, da muss ich natürlich, also wie sagte mein Seele, Freund Roger Cicero in einem Interview mal, das Problem beim Alkohol ist, man denkt, man singt besser, tut es aber nicht. Und das gilt wahrscheinlich auch für den Kneipenchor.
Nee, da muss ich eine Lanze brechen. Also
bitte.
Es wird zum Beispiel Bier getrunken, aber immer nach dem Singen.
Ah, okay,
also,
das ist
wir
gut.
Haben sozusagen diesen Kneipenchor-Drehabend nach dem Auftritt in dem Club noch vor einem Späti ausklingen lassen. Und ja, da wurde gesungen und parallel ein Bierchen gezischt. Aber keine harten Sachen und auch keiner war irgendwie angeschossen. Sondern die nehmen das durchaus ernst und das ist... Also die können auch wirklich singen.
Ja.
Es ist halt cool, weil die treffen sich halt in verschiedenen Kneipen und bespaßen da das, gut, wahrscheinlich durch Alkohol leicht erheiterte und deswegen eher wohlwollende Publikum, würde ich mal sagen.
Das ist gut. Das ist gut.
Chor nüchtern, Publikum besoffen.
Also nach dem Singen wird ja traditionell immer viel getrunken in Chören. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich irgendwann aufgehört habe mit der Chorkarriere. Ich war ja mal Teil des wirklich großartigen Schlagerchors Bianca Castafiore der Theaterwissenschaft der Freien Universität Berlin. Aber und das
Leben Singen ein Erfolgskonzept.
Das war ein Erfolg, mein Lieber. Da schnall dich an. Also das war doch. Wir haben teilweise von mehreren Leuten sind wir aufgetreten.
Nein, gleichzeitig.
Ja, doch. Gleichzeitig und hatten sehr viel Spaß.
Das ist ja die Hauptsache.
Ich hatte besonders viel Spaß. Wir haben dann so mehrstimmig, wir hatten einen ziemlich genialen Chorleiter, der hat dann so mehrstimmige Sätze geschrieben für so Erfolgssongs wie Es war Sommer von Peter Maffay. Und ich habe dann statt Ich war 16 und sie 31 immer gesungen, Ich war 13 und sie 61 und dadurch den neben mir singenden Alt ein bisschen zum Einbrechen durch Lachen gebracht und so. Das war schon sehr schön. Aber in der Tat, gerade auf Chorfahrten, das ist war sehr hochprozentig, was man sich da in den Mund goss, was übrigens unser Thema heute wiederum ist. Also
richtig,
du könntest noch ein bisschen singen üben.
Ja, und was wir zum Thema Mund wirklich mit Ihnen vorhaben, das erfahren Sie natürlich gleich. Aber erstmal Schluck Kaffee in den Mund.
Prost. Erstmal einen Schluck Kaffee in den Mund. Na bitte.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Mund.
Und wir sprechen über die Mundharmonika und genauer gesagt, wie sie Menschen mit Atemwegserkrankungen helfen kann.
Mit dem Mund zu malen klingt wahnsinnig schwierig und deshalb wollen wir uns heute von dem Mundmaler Lars Höllerer mal erklären lassen, wie es funktioniert.
Ich kann schon nicht richtig gut mit den Händen malen, also das muss der Mann uns wirklich mal sagen. So, und wir sprechen über Tiere, die mit dem Mund hören. Sie haben richtig gehört, vermutlich mit ihren Ohren.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Ach ja, unser Thema heute ist Mund und wir nutzen den zum Sprechen, zum Atmen, zum Essen und die Tiere machen es genauso, dachten wir zumindest, aber es soll ein Tier geben, das mit dem Mund auch hört, haben wir gehört. Und wir wollen das Ganze jetzt besprechen und vertiefen mit Diplombiologe und Tierexperte Dr. Mario Ludwig. Welches Tier ist das wohl und wie funktioniert das Ganze? Schönen guten Morgen, Mario Ludwig. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Ludwig. Morgen. Also das ist ein sehr kleiner Frosch. Das ist Gardiner Seychellenfrosch, einer der kleinsten Frösche der Welt. Gerade mal 1 Zentimeter groß. Und der Name sagt es ja eigentlich schon ausschließlich auf den Seychellen vor. Und eigentlich müsste der taub sein, weil die Wissenschaft hat herausgefunden, der hat kein Mittelohr und der hat auch kein Trommelfell. Aber trotzdem quaken diese Mini-Frösche, wenn sie einen Partner suchen, fröhlich vor sich hin. Und das ist ja eigentlich ein Paradoxon. Also warum quaken, wenn die anderen Frösche taub sind?
Ja. Und jetzt naja, also da möchte ich mal ganz kurz an der Stelle einhaken und mit Herbert Grönemeyer sprechen. Sie hört Musik nur, wenn sie laut ist. Also ja, genau. Vielleicht durch die Vibrations. Also,
das würde dann passen. Und vor kurzem konnten jetzt französische Forscher mit Hilfe von einem Computertomographen dieses Rätsel lösen. Die sind gar nicht taub.
Okay, die sind gar nicht taub. Also das heißt, wir brauchen gar nicht das Equipment, was wir normalerweise immer vermuten, um zu hören. Und wir Menschen waren mal wieder so anthropozentrisch, dass wir es nicht gemerkt haben.
Genau. Und was machen die? Die hören mit dem Mund. Also die nehmen den Klang von dem Gequake von ihren Kollegen über den Mund auf. Mhm. Und die haben so ein Spezialgewebe in der Mundhöhle und das überträgt diese Vibration dann ans Innenohr. Das heißt, der Mund wirkt wie so eine Art Klangkörper, verstärkt die Laute und leitet sie weiter. Das heißt, Frösche brauchen kein Trommelfell, können trotzdem hören.
Okay, Herr Ludwig, ist das klug von der Natur? Also jetzt Stichwort aufstoßen, ja, also,
da muss man sagen, das ist so ein Relikt. Die Seychellenfrösche, die haben sich auf den Seychellen so 47 Millionen Jahre lang völlig isoliert entwickelt, ohne andere Frösche. Und offensichtlich gab es da früher so ein antiquiertes Hörsystem, das war so ein Überbleibsel von früheren Lebensformen und das ist bei denen noch so ein bisschen übrig geblieben.
Okay, das heißt, das, wenn Sie sagen antiquiert, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so, dass Sie jetzt wahnsinnig gut hören können, oder?
Nee, also wir sind mit unseren Ohren schon besser dran, würde ich sagen.
Super.
Also wir müssen nicht mit dem Mund hören, um tolle Sachen zu hören.
Gibt es andere Beispiele aus der Tierwelt, wo Organe zumindest aus unserer Sicht jetzt mal zweckentfremdet werden?
Und ob es die gibt. Also Schweinswale können zum Beispiel erstaunlicherweise mit ihrem Penis riechen. Ist ja auch nicht alltäglich. Ja? Nee. Die können also mit ihrer Nase, die ja bei Walen zu so einem Blasloch umgewandelt ist, nicht sehr gut riechen, weil die müssen sie ja unter Wasser geschlossen halten. Mhm. Und deshalb schnüffelt der männliche Schweinswal, zumindest wenn er eine Dame sucht, mit seinem Penis. Möglich machen das so ganz winzige Chemorezeptoren an der Spitze vom Penis. Und da kann eben der Schweinswal sozusagen, wenn man den Ort der Begierde ausfindig machen. Und diese Duftinformationen, die dann eben von einem Weibchen ausgehen, die können dann die Walmännchen die Bewegungen von ihrem Penis koordinieren. Das heißt, die müssen jetzt nicht irgendwie umständlich im Dunkeln rumtasten. Und apropos Sex, es gibt sogar Tiere, bei denen die Nase eben nicht nur zum Riechen da ist, sondern eben auch ein Sex-Statussymbol ist. Das sind die berühmten Nasenaffen.
Okay, das heißt also, da gilt an der Nase des Mannes, erkennt man und so, oder wie stelle ich mir das vor?
Ganz genau so, diese Nasenaffen, die haben ja, der Name sagt ja auch schon, eine riesige Nase, also die wird bis zu 20 Zentimeter lang, sieht ein bisschen so aus, als hätten wir jetzt Pinocchio mit Gérard Depardieu gekreuzt.
Ja, da weiß ich jetzt nicht, wer mehr beleidigt wurde.
Unglücklich gekreuzt.
Und bei den jungen Männchen, da ist die Nase nochmal normal, aber wenn das Alter zunimmt, dann wird die länger und dann wird die knolliger. Und jetzt kommt der Knaller, je größer die Nase von so einem Nasenaffenmann ist, desto besser sind seine Chancen bei den Damen. Also er kann leichter eine Partnerin finden und die Weibchen, die haben übrigens nur so eine kleine niedliche Stupsnase.
Okay, und hat er dann nur Vorteile, dieser Riechkolben, dieser große? Ich meine, abgesehen davon, dass man von Menschen verhöhnt wird, aber das verstehen die ja nicht.
Nee, der hat auch Nachteile. Also und zwar gerade beim Essen. Die Nase wächst ja bis ins hohe Alter weiter. Das ist hormonell bedingt. Aber wenn die jetzt essen, dann müssen die armen Teufel immer die Nase mit einer Hand zur Seite schieben und mit der anderen Hand versuchen, die Nahrung so schnell wie möglich in den Mund reinzukriegen. Also
weil sonst beißen sie sich in die Nase?
Auch für die Ernährung von Vorteil, ja.
Wahnsinn. Ludwig, was würde passieren? Würden die sich in die Nase beißen?
Wahrscheinlich ja. Die kriegen einfach auch nichts mehr in den Mund rein. Die Nase hängt so über den Mund drüber. Die würden einfach nichts mehr in den Mund reinkriegen. Hm. Die müssen es mit der Hand zur Seite schieben.
Und jetzt haben Sie unserem Redakteur im Vorgespräch auch noch verraten, dass es Tiere gibt, die ihren Schnurrbart einsetzen, um Beute aufzuspüren. Wahrscheinlich sind es Katzen, die kombinieren und zwirbeln sich dabei den Bart, oder?
Im Prinzip ja, aber es sind Katzen, die im Wasser leben. Also Robben und Seehunde, die können ja also ihre Beute nicht allein mit den Augen aufspüren, weil die gehen ja oft, wenn sie einen Fisch fangen wollen, in Tiefen runter, da kommt kein Licht mehr hin. Und die können, und jetzt sind wir wieder bei den Katzen, mit ihren Schnurrbarthaaren, wie die Katzen auch, so ganz feine Bewegungen wahrnehmen. Nur können die das 10-mal besser als eine Katze. Das heißt, die können mit ihren Barthaaren noch so Wasserbewegungen in der Größenordnung von einem 1000stel Millimeter wahrnehmen. Das heißt, die können noch die ganz kleine Schwingung im Wasser registrieren. Also wenn da irgendwie ein Opfer rumschwimmt, ein Fisch, dann können die das aus großer Entfernung orten und können dann letztendlich mit Hilfe von ihrem Bart einen schönen Jagderfolg erzielen.
Es ist ein Wahnsinn.
Spannende Sache. Über Frösche, die mit dem Mund hören und andere, na, sagen wir mal, alternativ genutzte Organe in der Tierwelt, sprachen wir mit dem Biologen und Tierexperten Dr. Mario Ludwig. Herr Ludwig, vielen, vielen Dank. Jetzt nehmen Sie die Nase zur Seite und beißen Sie lecker in Ihr Frühstücksbrötchen.
Dankeschön.
Danke. Ciao.
Tschüss.
9.37 Uhr ist es, Sie hören 2 auf 1 und unser Thema heute ist Mund.
10 Jahre ist es inzwischen her, dass die beiden Rechtsterroristen und Massenmörder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt kurz vor ihrer Ergreifung durch die Polizei sich selbst das Leben nahmen. Wenige Tage später stellte sich die Rechtsterroristin Beate Zschäpe der Polizei. Seit August diesen Jahres ist Beate Zschäpe rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Doch als Beobachter beschleicht einen ein wenig das Gefühl, dass längst nicht alles rund um den sogenannten NSU aufgeklärt wurde. Ob uns dieses Gefühl trügt, das besprechen wir mit der Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau von der Partei Die Linke. Wunderschönen guten Morgen, Frau Pau.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Pau. Gibt es für Sie auch noch Fragen bei der Aufklärung der NSU-Morde? Ich frage mich übrigens gerade, ob Sie unser Radio im Hintergrund noch laut haben, weil ich mich so selber doppelt höre.
Nein, ich habe kein Radio an.
Okay, aber hören Sie mich doppelt oder hören Sie mich einfach?
Ich höre Sie einfach.
Wunderbar, dann liegt es nur an unserer Telefonanlage. Okay, haben Sie noch ungeklärte Fragen, so wie viele Beobachter?
Ja, ich habe mehr Fragen als Antworten und das nach 2 parlamentarischen Untersuchungsausschüssen Schüssen im Bundestag und diversen Ausschüssen auch in den Landtagen. Vor allen Dingen die Netzwerke, welche das NSU-Kerntrio getragen haben, machen mir große Sorgen, weil sie sind noch immer da und präsent. Sie sind nicht aufgeklärt. Das haben wir spätestens beim Mord an Walter Lübcke, dem Kasseler Regierungspräsidenten, gesehen. Der verurteilte Mörder tauchte auch im NSU-Komplex auf.
Okay. Sehen Sie da einen Zusammenhang? Haben Sie da eine Vermutung oder sagen Sie nur, da hätte man doch einfach mal besser nachfassen müssen?
Nein, Herr Ernst, der Mörder von Walter Lübcke, war in den Untersuchungen zum Mord in Kassel an Halit Yozgat präsent. Er war verwoben, offensichtlich mit dem Verfassungsschutz. Zumindest war der Verfassungsschutz von Hessen auch mit ihm befasst. Und dann gibt es da noch einen Herrn Temme, angestellt beim Landesamt für Verfassungsschutz, der am Tattag des Mordes von Halit Yozgat in seinem Internetcafé präsent war. Zeitweise wurde er selbst des Mordes verdächtigt. Also es gibt so viele Ungereimtheiten. Und vor allen Dingen sehe ich nicht, dass der Generalbundesanwalt und das BKA die noch laufenden Verfahren gegen Bekannte, namentlich bekannte Menschen, die der Unterstützung verdächtigt werden, und gegen Unbekannte noch weiter nachgehen. Mhm. Das ist aber aus meiner Sicht unerlässlich. Ich möchte daran erinnern, dass nach dem letzten Mord des NSU an der Polizistin Michelle Kiesewetter inzwischen 45 weitere Menschen durch Rechtsextremisten und Rechtsterroristen ermordet wurden.
Okay, also das bedeutet, es war quasi die Spitze eines riesigen Eisberges. Was machen wir denn da jetzt, Frau Pau?
Also ich will nicht verkennen, dass sich ein wenig in den Sicherheitsbehörden getan hat, aber ich höre in dieser Woche den aktuellen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der meint, so etwas wie NSU könnte sich mit heutigen Methoden und Arbeitsweisen der Sicherheitsbehörden nicht wiederholen. Aus meiner Sicht ist das wirklich eine sehr gewagte Aussage, wenn ich an die 3 rechtsterroristischen Anschläge 2019 und 20 denke, also Walter Lübcke, die Synagoge in Halle mit 2 Toten und die rassistischen Morde in Hanau. Ich kann nur sagen, hinschauen, dafür sorgen, dass schon dort, wo Ausgrenzung, wo Bedrohung von Menschen, weil sie anderer Herkunft sind, anderer Meinung sind oder was auch immer, beginnt, das Stoppzeichen aufstellen, aber vor allen Dingen konsequente Verfolgung auch solcher Straftaten. Da wird mir noch viel zu viel verharmlost. Und ein letztes Problem: Wir haben es bei den NSU-Ermittlungen die ganze Zeit mit institutionellem Rassismus zu tun gehabt. Und auch heute erlebe ich immer wieder, dass Opfer von rechter, von rassistisch motivierter Gewalt selbst zu Tätern gemacht werden, beziehungsweise das Ganze verharmlost wird. Hier muss in der Ausbildung, in der Weiterbildung, sowohl von Juristen, von Polizisten, aber auch in anderen Berufen, nehmen wir Lehrer, Erzieher, sehr, sehr viel passieren, aber wir müssen allesamt viel sensibler werden.
Frau Pauer, haben Sie total recht und das ist schlimm genug, was Sie gerade beschrieben haben. Trotzdem, der eigentliche Albtraum ist ja, es könnte noch ein rechtes Terrornetzwerk geben, was jederzeit wieder bei Bedarf aktiviert werden können. Und noch schlimmer wäre es, wenn man sich vorstellt, dass vielleicht auch Teile der Verfassungsorgane oder der Ermittlungsbehörden mit denen verwoben sind. Was sagen Sie zu Leuten, die solche Bedenken haben?
Sie haben recht. Und deshalb bin ich sehr froh, dass die SPD und die Linke beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern sich in ihrem Regierungsprogramm vorgenommen haben, einen weiteren Untersuchungsausschuss im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern einzurichten, der erstens weiter den NSU-Komplex untersucht, aber auch den sogenannten Nordkreuz-Komplex. Ich will daran erinnern, dass dort vor allen Dingen Polizisten und Bundeswehrangehörige für den Tag X sich rüsten, um Linke, aber auch andere Vertreter der demokratischen Institutionen zu ermorden. Dem muss konsequent nachgegangen werden und ich erwarte, dass sowohl eine zukünftige Bundesregierung, aber auch wir selbst als 20. Bundestag diesem Thema viel mehr Aufmerksamkeit schenken und dass die Fälle, die ja hinlänglich bekannt sind, jetzt tatsächlich auch mit Nachdruck untersucht werden. Wir müssen uns klar machen, dass hier Leute unterwegs sind, die einen Eid auf die Demokratie abgegeben haben und mit den Mitteln, die ihnen in die Hand gegeben sind, die Demokratie selbst, ihre Institutionen und Vertreter bekämpfen.
Über 10 Jahre Ermittlungen zu den NSU-Morden sprachen wir mit der Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau von der Partei Die Linke. Vielen Dank, Frau Pau.
Dankeschön.
Sehr gern.
Haben Sie noch einen schönen Tag, trotz allem, ja?
Ciao. Ja, ebenso. Tschüss.
Danke. War jetzt gar keine Mundharmonika in dem Song. Vielleicht hätten wir doch was von Stevie Wonder aussuchen sollen an der Stelle. Denn nicht nur ist eine Mundharmonika fantastisch, um einen in das richtige Blues- oder Folk-Feeling zu bringen. Oder vielleicht auch in Seemanns Nostalgie, je nachdem, wie sie gerade ticken. Aber das Spielen der Mundharmonika soll auch bei der Heilung von Atemwegserkrankungen helfen. Da haben wir aufgehorcht. Wie das funktionieren soll, lassen wir uns jetzt von Ines Weber von der Hohner Musikinstrumente GmbH erklären. Ich hoffe nicht nur aus der Marketingabteilung. Schönen guten Morgen, Frau Weber.
Guten Morgen.
Frau Weber, es gibt ja nur 2 Möglichkeiten. Also entweder es ist wirklich ein grandioser Marketing-Coup, dass Sie es mit der Nummer in 2 auf 1 auf Radio 1 geschafft haben, oder Sie haben den heiligen Gral entdeckt und gemerkt, unsere Instrumente klingen nicht nur cool, die sind sogar gut für die Atmung. Erklären Sie mal.
Ja, ich hoffe auf beides. Man geht stark davon aus, dass natürlich alle Blasinstrumente gut sind für die Lunge.
Okay.
Allerdings ist die Mundharmonika die einzige, bei der auch auf Einatmen ein Ton erzeugt wird. Und gerade dieses Ziehen hat einen besonderen Trainingsfaktor für die Lunge.
Super. Das heißt, wenn Sie Trainingsfaktor sagen, ist das dann was Vorbeugendes, weil ich da übe? Oder was ist, wenn ich jetzt schon Probleme mit der Lunge habe oder Asthmatiker bin, sollte ich dann mir auch eine Mundharmonika zulegen?
Na, beides. Und ein anderer Vorteil von der Mundharmonika ist, dass es mit relativ geringem Luftdruck bereits möglich ist, einen Ton zu erzeugen. Also auch für Menschen, die eine eingeschränkte Lungenfunktion haben, ist es durchaus schon möglich. Und auch hier wieder im Vergleich zu anderen Blasinstrumenten, da kann es schon mal lange dauern, auch für gesunde Menschen, bis sie überhaupt einen Ton erzeugen können.
Ja, und bei so einem Saxophon kann so ein Ton, der dann mal erzeugt wird, auch ganz schnell wehtun in Ohren. Das ist bei der Mundharmonika nicht ganz so krass.
Oder auch Nerven, das heißt bei Saxophonanfängern.
Also, genau. Also wird die Mundharmonika als Therapiemittel bei Atemwegserkrankungen wirklich eingesetzt?
Ja, da gibt es bereits Projekte, also auch schon bereits vor dem Thema Long-Covid wurde die bereits eingesetzt, gerade COPD oder Asthma, aber auch andere psychische Beschwerden wie Panikattacken oder so. Mhm. Und da komme ich jetzt zu dem Aspekt, dass es eben auch wohlklingend ist, was Sie eben schon angemerkt hatten. Mhm. Speziell, wenn man die ersten 4 Löcher einer 10-Loch-Richter-Mundharmonika, das wird ein bisschen technisch, aber wenn man die gemeinsam anspielt, dann kommt eben dieser wohlklingende, im Fall von einer Mundharmonika in C, der C-Dur-Akkord und beim Ziehen der G-Dur-Akkord. Und das bekommt wirklich jeder beim allerersten Mal bereits hin. Und dieser Klang hat auch wirklich was Beruhigendes und ist irgendwo auch meditativ. Also es wird bereits auch in, also für die Behandlung psychischer Erkrankungen auch eingesetzt.
Okay, jetzt ist natürlich die Frage, A, haben Sie wissenschaftliche Belege auch für den Nutzen der Mundharmonika bei solchen Dingen? Und B, kann ich mir die dann auch schon auf Krankenschein holen?
Leider nein. Also es gibt noch keine wissenschaftlichen Studien dazu. Wie gesagt, wir gehen von anderen wissenschaftlichen Studien, die es zu anderen Blasinstrumenten gegeben hat, aus. Und auf Krankenschein gibt es die leider auch noch nicht. Aber Okay. Es ist ja doch ein recht erschwingliches Instrument. Und da könnte man es doch schon mal, könnte man ja mal versuchen. Und wenn es dann nichts ist, dann ist auch nicht viel kaputt gegangen.
Frau Weber, was wäre denn eine gute Einsteiger-Mundharmonika für den nicht musikalischen Herrn Oswald, der sagt, ach, so ein bisschen Lungenfunktionstraining ist okay, und wie tief muss man da in die Tasche greifen?
Also es gibt Einsteigerinstrumente, ich sag mal ab 30 Euro, die schon in Deutschland hergestellt sind. 30 bis 50 Euro.
Okay, und die müssen nicht von der Hohner Musikinstrumente GmbH sein, aber wenn, dann freut es die Ines Weber von dieser Firma, die uns nämlich erzählt hat, dass eine Mundharmonika aller Voraussicht nach sehr gut ist für Patienten mit Atemwegserkrankungen und auch helfen kann bei psychischen Problemen. Und wenn das nicht stimmen sollte, dann kann man damit immerhin noch tolle Musik machen. Frau Weber, vielen Dank.
Gerne. Danke,
Frau Weber.
Es ist 10.09 Uhr und Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Mund, Sven. Und wenn man sich mal überlegt, was wir heute alles mit dem Mund können, also sprechen, singen, manche von uns, pfeifen, fand ich super schwer als Kind, richtig essen, das hat eine Weile gedauert. Du hast es ja bestimmt bei deinen Kindern auch beobachtet, dass die von 0 auf 100 gehen. Es gibt ein paar Sachen, die ich noch nicht gemeistert habe. Also ich spiele zum Beispiel kein Instrument mit dem Mund. Ich habe versagt im Blockflötenunterricht.
Aber du warst doch mal ein Virtuose an der Nasenflöte immerhin. Das würde ich fast noch gelten lassen.
Ja, fast. Ich würde das auch aber nur fast gelten lassen. Aber in der Tat, es hat mit Atemwegserkrankungen nichts zu tun. Eine Mundharmonika würde mich nochmal reizen. Ja.
Ja.
Ich
habe ja eine ganz große Kiste voll Mundharmonikas von meinem alten Herrn, auf denen ich ja schon Ring of Fire spielen konnte.
Konntest.
In frühester Jugend.
Was ist aus deinen Ring of Fire Kenntnissen denn jetzt geworden? Weil ich könnte das ja dann quasi auf der Gitarre spielen und singen und du könntest dann das Mundharmonika-Solo abfeiern.
Ja, ich glaube, da waren meine Kenntnisse pur. Zu rudimentär auch zu lange her, also nämlich über 30 Jahre mittlerweile. Ja. Ich bin da raus.
Ich erinnere mich noch genau, wie ich pfeifen gelernt habe. Ja, heute kann ich pfeifen. Aber ich kann zum Beispiel,
du auf den Fingern pfeifen?
Nee, genau, das wollte
ich auch nicht.
Es ist keine reine
Du heißt schon Finger und kannst es nicht. Ich meine, das ist wirklich inkonsequent.
Kollege. Es ist aber wirklich, 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 wirklich laut. Also mein Schwiegervater konnte das, und das mir und ich bin ja nun, ich spreche laut, ich höre laut Musik und so, aber mir ist fast das Trommelfell gerissen, wenn der neben mir irgendwie gepfiffen hat, weil er, was weiß ich, irgendjemanden auf der anderen Straßenseite gesehen hat oder so. Das ist schon, aber finde ich toll. Gibt's irgendwas, Was du noch mit dem Mund können wollen würdest, was du jetzt nicht kannst? Also zum Beispiel besser Mundharmonika spielen, okay.
Ja. Nee, ansonsten.
Größere Mengen essen?
Nein, doch, also gigantische, riesige Kaugummiblasen machen, ohne sich danach den Bart zu verkleben.
Ach so, das ist aber, glaube ich.
Das wäre nochmal so ein Task.
Ist mehr eine Frage der Rasur, glaube ich, oder?
Nee, ich glaube, das ist auch eine Frage des Könnens. Weil wenn du richtig große Kaugummiblasen machst und die nicht von alleine zerplatzen, sondern du sie so platzen lässt, dass du den Kaugummi dann wieder reinschwurbelst. Ich kenne den Fachterminus nicht.
Ja, reinschwurbeln dann, ist der Fachterminus.
Gut. Ja. Weil ansonsten ist ja so ein Bart immer im Weg. Ne? Ja. Also du hast ja ständig, da ist ja furchtbar.
Du meinst,
rasieren wäre eine Option.
Kontrolliert mit Unterdruck wieder in den Mund ziehen dann, ja?
Also so ein klassischer...
Ach so, ein klassischer. Also du willst es.
Genau.
Warum sagst du es denn nicht gleich? Das ist nun der eigentliche Terminus Technicus. Du möchtest sie und nicht so.
Genau.
Und machst du das denn oft?
Nee, gar nicht mehr. Weil ich ja Bart habe und das nicht kann und mir das viel zu fribbelig, fitzelig wäre, das dann zu tun. So. Aber ich beobachte meine Kinder dabei, wie sie mit Werf versuchen, Kaugummiblasen zu machen. Und auch da klebt es schon an Lippe und Kinn ganz ohne Bart.
Ja, mir ist Kaugummi kaum zu gefährlich geworden.
Ach, weil du beißt ihm auf die Zunge, oder?
Ja, je älter ich werde, umso eher. Und ich beiß mir auf die Wange.
In die Backe.
Ja.
Ah, und dann, wenn du einmal, da hast du da so einen vorstehenden Gnups.
Genau.
Und dann, Gnups ist auch der Fachterminus, Gnups, das können Sie mitschreiben, liebe Hörer und Hörer. Ja, also Sie können das nächste Mal zum HNO gehen und sagen, ich habe da so einen Gnups.
Oder wenn
dann
Sie
weißt du sofort Bescheid.
Wenn Sie noch Fachmanager werden wollen, Gnupsus oralis, glaube ich, heißt es. Ne? Und dann habe ich so einen Gnupsus oralis, richtig? Und deswegen lutsche ich nur noch so Fischerkonsfans und so. Ja, nee, weil da ist die Chance, sich auf die Wange zu beißen, wahnsinnig gering. Ja, insofern habe ich aber auch das Problem mit den Blasen natürlich nicht.
Aber Essen funktioniert schon noch mit Kauen, oder?
Meistens.
Ja.
Meistens. Hm. Aber ich habe das Hirschgulasch gestern sehr weich gekocht.
Also es ist auf der Zunge zergangen, damit du dir nicht in die Backe beißt.
Genau, um auf
wegen Nummer sich... Gnups oder wegen des Gnupses Orales.
Richtig. Man muss die Dinge einfach auch richtig benennen. Wenn man so
ich habe noch eine Idee, was ich mit dem Mund gerne noch können würde.
Ja.
Sinnvollen Kram erzählen.
Ich glaube, du bist zu alt für die Volkshochschule.
Man wird noch träumen dürfen. Vielleicht dann doch eher das mit den Kaugummiblasen.
Ja, vielleicht eher das. Wie wäre das eigentlich, kein Blatt vor den Mund zu nehmen? Immer nur die Wahrheit zu sagen. Einer sagt, sag mal, findest du, ich bin wirklich so dick geworden? Klar. Steht mir die Krawatte? Um Gottes Willen, nein. Wie findest du eigentlich das Bild von meinem kleinen Sohn? Hässlich, aber da ist ja auch nicht viel zu machen. Also sowas zum Beispiel. Ja, es gibt Menschen, die brüsten sich damit, dass sie niemals ein Blatt vor den Mund nehmen, immer die Wahrheit sagen. Aber vielleicht ist es doch besser, manchmal nett zu sein als ehrlich. Also wir sind moralisch ein bisschen herausgefordert. Und deswegen wollen wir mit der Psychologin Franziska Lauter sprechen. Sie ist spezialisiert auf Kreative und hat unter anderem das Hörspiel Kreativität, die unsichtbare Dirigentin, veröffentlicht. Jetzt ist sie aber erstmal am Telefon, um mit uns zu sprechen. Schönen guten Morgen, Frau Lauter.
Hallo, Frau Lauter.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Frau Lauter, manche Leute, die sagen, ich nehme kein Blatt vor den Mund, die verkaufen das immer so als Feature. Ist es denn wirklich immer besser, hundertprozentig ehrlich zu sein?
Nee, ist es psychologisch gesehen tatsächlich nicht. Also es gibt eine ganz, ganz interessante Studie, die sich genau diese weißen Lügen, von denen Sie sprechen, also prosoziale Lügen, ja, wenn Onkel Heinz unterm Christbaum sein Mundharmonika-Solo zum x-ten Mal aufführt, aber wir... Also zähneknirschend da sitzen, das wäre, und wir dem dann sagen, das war super, Onkel Heinz, vielen Dank, wir freuen uns aufs nächste Jahr. Dann spricht man von einer sozusagen, ja, einer weißen Lüge, im Gegensatz zur schwarzen Lüge. Ja, die schwarze Lüge ist wirklich eine Unwahrheit, wissentlich oder Informationen zurückhalten. Die zerstört eher soziale Bindungen langfristig, hat man in vielen Experimenten gesehen, psychologisch, aber sieht man natürlich auch im Weltgeschehen. So, aber weiße Lügen sind prosozial motiviert. Also die fördern, die entstehen aus Höflichkeit. Die fördern den sozialen Kitt, die wollen den anderen schützen. Die sind also, was da aus dem Mund rauskommt, hat ein ganz anderes Motiv. Mhm. Ein moralisches Motiv. Sie haben es eben schon angesprochen, die Moral.
Aber ist die Grenze denn so scharf? Also ich kann mir vorstellen, keine Ahnung, wenn ein Mann seine Freundin fragt, sag mal, findest du den da total attraktiv oder nicht? Dann könnte man sagen, wenn sie sagt, nee, um Gottes Willen, dich finde ich viel attraktiver, könnte eine weiße Lüge sein, weil es ja beziehungsstärkend, was soll sie dem Mann kränken? Könnte auch eine schwarze sein, weil sie hält sich ja dann einiges offen, er schafft keinen Verdacht, oder? Kann man nicht so ganz genau festmachen.
Genau, das ist eine moralische Abwägung in uns. Ja, wann sage ich wirklich die Wahrheit und wann ist es okay, aus Motiven zu lügen, wie ich möchte den anderen schützen. Mhm. Ja, ich möchte keine Konflikte aufkommen lassen. Wenn ich zum Beispiel im Restaurant auch ein Essen bekomme und das ist schrecklich, möchte ich dann einen großen Aufstand machen? Das ist das gute Recht von Leuten, aber viele sagen auch nein, es ist im Moment, wie soll ich sagen, auch ökonomischer im Umgang mit anderen, einfach mal eine Notlüge dann zu äußern.
Schmeckt's? Danke. Ja, das sind diese Momente. Alles klar.
Genau. Und das hat auch mit sozialer Intelligenz zu tun, ja, ob Menschen das gut abwägen können, wo es also aus Höflichkeit angebracht ist, zu lügen und wo es dann aber auch wirklich wichtig ist. Man kann ja auch sein ganzes Leben lang den Onkel Heinz mit seinem Mundharmonika-Solo belügen oder Tante Erna, die uns Essen kocht, wo wir sagen, Hilfe, es geht wieder zu Tante Erna. Das ist eine moralische und eine ökonomische Abwägung sozusagen. Wo ist es wichtig, die Wahrheit zu sagen und auch in einen Konflikt reinzugehen unter Umständen und wo ist es vielleicht einfach besser, um zum Beispiel in Ruhe gelassen zu werden. Ja. Ja, ich habe mir eine Statistik angeguckt, 39% der Menschen machen diesen weißen Notlügen schlicht und ergreifend, weil sie in Ruhe gelassen werden wollen von irgendwem.
Und du hast recht und ich habe meine Ruhe, ne? Das ist so der Klassiker.
So in etwa, genau. Schwierig
Frau Lauter, dann, aber jetzt,
ein ganz, ja?
Wenn wir das jetzt mal weiterdenken, also ich bleib ja bei dem Onkel und bei der Tante. Ne, da, also nehmen wir mal an, wir würgen das Essen runter und wir halten uns gefühlt die Ohren zu und die beiden sind dann so happy. Wie konsequent und kohärent müssen wir denn dann mit unserer Ansage, es war lecker und es klingt ja toll sein? Weil ich meine, den beiden ist ja auch nicht geholfen, dass sobald sie den Raum verlassen, die Familie dann anfängt zu tuscheln, oder? Also da wird's ja dann schwierig.
Genau, wenn daraus ein ganzes Lügenkonstrukt wird, ja, oder wenn Menschen auch gar nicht fähig sind, in einen Konflikt reinzugehen, dann leidet man natürlich darunter. Ja? Schlechtes Essen, schreckliches Mundharmonika-Solo. Und ich sehe auch in meiner Praxis oft Menschen, die durch eine kohärente weiße Lüge immer wieder in ganz schlimme Sachen reingeraten, weil die natürlich leiden. Mhm. Und dann geht es darum, wirklich abzuwägen, okay, wo ist meine Schmerzgrenze erreicht, psychologisch, ja? Und wie schaffe ich das dann Leuten, ja, vielleicht mit einer altbewährten Berliner Schnauze, die ist ja sehr ehrlich und sehr erfrischend authentisch, auch mal zu sagen,
ich glaube, Heinz. Ich kann auch überhaupt gar nicht immer anders. Also ich glaube zum Beispiel bei so schlechtem Essen, Frau Lauter, ich kann sagen, es schmeckt, aber man sieht mir ja auf Meilen weit an, dass es mir nicht schmeckt. Wie soll ich mich denn da verhalten? Das
hört bei dir auch die Freundschaft auf, ne?
Natürlich, genau, aber da ist quasi die weiße Lüge gar nicht möglich.
Ja, auch beim Erröten übrigens. Ja. Wir haben ja, wenn wir lügen, prinzipiell immer physiologische Reaktionen. Weil Lügen insgesamt ist energieaufwendig für uns, ja, etwas vorzugeben. Das heißt, wir bekommen schwitzige Hände zum Beispiel. Das kann man auch mit einem guten Lügendetektor kann man das messen. Und unsere Mundwinkel verziehen sich und so weiter. Also das macht ja auch Sinn, dass wir als Menschen psychologisch ausgebildet wurden von der Evolution, dass wir das eigentlich den anderen Leuten ansehen, wenn sie also uns anflunkern. Mhm. Außer bei Psychopathen. Die haben diese körperliche Reaktion nicht. Die sind ganz kalt und können lügen, auch sogar ohne, dass der Lügendetektor ausschlägt.
Das heißt, das ist dann quasi, sind wir dann in einem weißen Lügenclub. Also ich sage, nee, mir schmeckt's gut. Die Tante sieht eigentlich, dass es mir nicht schmeckt, sagt dann aber schön, weil sie auch nicht sagen will, ich habe dich ertappt. Und dann sind wir so ein kleiner Lügenclub, ja?
Genau, und das sind soziale Konventionen. Genau das. Und deshalb funktioniert unsere Gesellschaft auch. Und wenn wir das in Maßen tun, wie gesagt, dann ist das genau richtig eigentlich für den sozialen Kit. Aber es ist auch völlig okay zu sagen, Entschuldigung, aber vielleicht mal.
Ich esse ein Brot.
Lass uns doch mal was bestellen.
Sehr schön.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen jemand gegenübertritt und sagt, ich nehme grundsätzlich kein Blatt vor den Mund, dann wissen Sie, derjenige ist auf dem Holzweg. Denn weiße Lügen sind für das gesellschaftliche Zusammenleben durchaus wichtig. Es sei denn, man ist Psychopath, dann kann man eher erzählen, was man will. Aber dann hat man, glaube ich, auch sowieso wenig Freunde. Das lernten wir von Psychologin Franziska Lauter. Frau Lauter, vielen Dank. Und Sie können jetzt nicht sehen, ob ich schwitzige Hände kriege oder meine Mundwinkel zucken, aber ich fand das Interview toll.
Super.
Ohne rot zu werden.
Ganz ernst gemeint.
Ohne rot zu werden. Vielen Dank.
Also. War ja leicht, war ja nicht gelogen. Danke.
Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute ist Mund bei 2 auf 1. Es ist 10.46 Uhr. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass es Frösche gibt, die mit dem Mund hören können. Wir haben uns überlegt, was wir alles mit dem Mund können, also pfeifen zum Beispiel, atmen, essen, trinken und nicht mehr Mundharmonika spielen. Das zumindest kann Sven. Und jetzt wollen wir mal wissen, wofür ist der Mund denn alles insgesamt gut oder auch nicht so gut? Und das besprechen wir selbstverständlich mit Arzt, Medizinjournalist und Mundbesitzer Dr. Magnus Heyer. Schönen guten Morgen, Magnus.
Moin Magnus, Grüß Mund auf.
Guten Morgen.
Genau, sagen Sie mal,
Essen, trinken, sprechen, atmen, schmecken, meine Herren. Ist es denn sinnvoll, dass, ich sag mal, ein Organ, eine Körperöffnung so viele Funktionen hat?
Naja, das ist schon auch ein Risiko irgendwie, weil wir atmen durch den Mund, also wenn wir schlecht durch die Nase atmen, und wir essen durch den Mund. Und wir haben hinter dem Mund eine Kreuzung zwischen Essen und Luft. Und wenn das nicht funktioniert, verschlucken wir uns. Ein richtig komplizierter Vorgang, weil da müssen wir jeweils entscheiden, soll das jetzt in die Lunge oder soll das in den Magen? Mhm. Und wenn man sich da vertut, ist blöd.
Und ich habe auch mal gelesen, dass im Alter die Muskulatur, mit der man schluckt, ein bisschen schlechter wird, was bedeutet, ich kann jetzt nicht mehr ganze halbe Steaks runterschlucken in einem Würger, wie ich es als junger Mann gemacht habe.
Naja, es war nie ein Zeichen von hoher Intelligenz, halbe Steaks runterschlucken zu wollen. Mhm. Aber es hat auch mit Verdauung zu tun und sinnvoller Verdauung, Dinge wirklich privilegiert zu kauen, bevor man sie runterschluckt. Mhm. Aber tatsächlich, das Risiko, sich zu verschlucken, wird größer.
Okay, kleinere Häppchen und weichgekochte Sachen auf dem Seniorenteller, habe ich mir gemerkt.
So, jetzt ist es ja so, dass...
Wie ist das im Krankenhaus? Grauenhaft.
Passierte Kost, wie ist das denn passiert? Alles klar.
Ja, oder Fruchtquetschi heißt es bei Kindern. Da ist dann auch alles Mögliche drin. Gerne auch mal irgendwie ein Müsliriegel, der in den Mixer geraten ist. Aber lassen wir das. Aber, also ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, weil der Mund ist ja hochkomplex. Also ich habe ja gerade schon gesagt, man kann damit zum Beispiel auch schmecken. Das ist ja auch ein Schutzmechanismus. Genau wie auch das Riechen durch die Nase. Also ich schmecke ja, wenn etwas vielleicht ungesund ist, bevor ich es in Magen oder Lunge kriege, oder?
Ja, wobei der Geschmackssinn etwas relativ Schlichtes ist. Also wir haben je nach Auslegungsart 5 oder 6 Geschmackssinne, also sauer, süß, salzig und so weiter. Das ist natürlich ein Warnhinweis. Und wenn etwas bitter schmeckt, dann merken wir es und spucken es möglicherweise aus. Es sei denn, wir sind erwachsen und schätzen genau diese Merkwürdigkeiten und essen dann eben Rosenkohl oder so. Aber das eigentliche Schutzorgan ist eben der Geruch. Der Geruch hat Hunderttausende von möglichen, also kann Hunderttausende von Düften unterscheiden und insofern sehr viel präziser wahrnehmen und ob uns etwas gut tut oder nicht. Der Geschmack ist eigentlich nur so eine Art Notfallorgan in schlichtester Form.
Aber der Mund kann ein paar Dinge. Eine Sache zum Beispiel ist, der kann Sachen verdammt schnell heilen lassen. Was doch irgendwie komisch ist. Wenn ich mir in die Wange beiße und nicht weiter drauf rumkaue, dann ist das relativ schnell zugeheilt, obwohl wahrscheinlich doch im Mund wahnsinnig viele auch Bakterien ihr Unwesen treiben, oder?
Ja, wir haben einen riesigen Bakteriencocktail im Mund und dieser Bakteriencocktail, ich habe keine Zahl gefunden, wie viel Bakterien wir haben. Vielleicht gibt es die Zahl auch nicht. Ich habe aber gefunden, wie viele Gerüche wir ausstoßen und das ist ja letztlich eine Folge dieser Bakterien. Also in unserem Mundgeruch, jetzt meine ich nicht den unangenehmen Mundgeruch, sondern sozusagen den normalen Mundgeruch. Man kann dort 3000 flüchtige Verbindungen nachweisen in der normalen Atemluft, Und das steht eben dafür auch, wie viele verschiedene Bakterien wir im Mund unterwegs haben. Und das wiederum ist eigentlich ein Problem, denn früher war es so, vor Erfindung der Antibiotika, wenn du jemanden gebissen hast, dann war das sofort ein richtiger Notfall. In 10% oder ähnlich musste man dann anschließend die Extremitäten amputieren, weil man die vielen Bakterien, die da in der Bisswunde waren, nicht in den Griff bekam. Umso erstaunlicher ist es, um jetzt den Bogen zurückzuspannen, dass man, wenn man sich selber beißt in die Mundschleimhaut oder so, ja, wäre ja logisch, ne? Da muss man den Mund amputieren, muss man aber nicht, weil wir eben tatsächlich ganz viele heilende Enzyme haben, die das verhindern. Also die eigene Bakterienkultur ist in dem Sinne für uns nicht gefährlich.
Magnus, Kardinalsfrage. Schnittwunde am Finger, am Arm, irgendwo, Schürfwunde, Spucke drauf oder nicht?
Ich habe genau diese Frage befürchtet. Und wir haben sie nicht abgesprochen. Ich kann es nicht beantworten. Es spricht ganz viel dagegen und die Erfahrung spricht dafür. Ich kann es an dieser Stelle wirklich nicht abschließend beantworten. Es tut mir furchtbar leid. Aber bevor ich da was Falsches sage, ich weiß, dass es üblich ist. Ich habe es auch immer gemacht.
Pass auf, bevor du da was Falsches sagst, kannst du uns vielleicht was anderes noch sagen. Eine andere Sache, die der Mund nämlich kann, außer Sachen gut heilen lassen, ist, er kann ja irgendwie auch vergrößern, oder? Also merkt man vor allem, wenn irgendwas zwischen den Zähnen hängt. Das ist dann ein kleines Stückchen von irgendwas, aber es fühlt sich an, als hätte man einen Holzbalken zwischen den Zähnen.
Ja, es ist so eine Art, wie soll ich sagen, anatomische Lupe. Und das ist auch wichtig, weil wir mit der Zunge im Mund halt eben tasten müssen. Beim Küssen sogar in einem fremden Mund. Und die Zunge vergrößert es tatsächlich so, dass wir diese Dinge ganz, ganz präzise wahrnehmen, was beim Essen eben auch sehr wichtig ist. Also wir können ja auch kleinste Steinchen oder scharfe Dinge in der Nahrung bemerken wir sofort und schlucken sie dann nicht runter. Und insofern ist das auch eine ganz erstaunliche Fähigkeit des Mundes.
Übrigens, was ich ganz gut kann, ist googeln. Ich habe aber auch nur eine super unpräzise Anzahl für Bakterien. Aber immerhin, wenn du jemals irgendwas sagen willst, ich habe auf einer Wissenschaftsseite gefunden, ein einziger Zahn würde zwischen 1.000 und 100.000 Bakterien beherbergen. Das ist natürlich eine große große Spanne.
Moment, aber nicht verschiedene Bakterienarten wohlgemerkt, ne, sondern Einzelbakterien, oder wie war die Aussage?
Ja, die Aussage ist, ein einziger Zahn beherbergt zwischen 1000 und 100.000 Bakterien. Dazu kommt noch die 1 Milliarde Bakterien im Speichel, die man täglich schluckt. Ich nehme nicht an, dass das Arten sind, oder? 1 Milliarde Artenbakterien?
Das kann da wiederum nicht sein, aber diese Zahlen erschrecken mich oder verblüffen mich jetzt noch nicht mal, weil Bakterien treten ja nicht als Einzelgänger auf, sondern in unfassbar Gangs. Großen Mengen. Insofern, in sehr großen Gangs. Und insofern überrascht mich das eigentlich nicht, genau.
Ach Mensch, also der Mund ist schon ein Wunderwerk, ich habe beinahe gesagt der Technik, was ja Quatsch ist, sondern der Natur. Er kann so vieles und was er alles kann, das lernten wir von Arzt, Medizinjournalist und Mundbesitzer Dr. Magnus Heyer.
Der wiederum ist ein Wunderwerk der Technik. Danke Magnus.
Ich danke euch. Ciao.
Als hättest du den Song noch nie gehört, Sven, oder?
Doch. Klar, ich kenne den.
Weil du eben so das erste Mal über den Text sinniert hast.
Nö, nicht das erste Mal, immer wieder mal.
Immer wieder mal. Aber auf jeden Fall ist es so, nicht nur manche Mädchen sind größer oder dicker, kann man übersetzen, wie man möchte, als andere, auch manche Münder sind größer als andere. Meine Kinder haben eine Zeit lang sehr große Freude gehabt an Menschen, die entweder wahnsinnig viel auf einmal essen, auf einmal in den Mund stopfen oder die einfach große Mengen essen in ganz kurzer Zeit, wozu ja auch eine gewisse in den Mundstopftechnik gehört haben. Oder interessanterweise auch Leute, die so Getränke chuggen, also einfach sozusagen so 1, 2, 3, 4 Liter so durchziehen, quasi irgendwie den Kehlkopf zurückklappen und einfach laufen lassen. Unter anderem einen unglaublich wahnsinnig dicken Mann namens Badlands Chugs. Der immer aus einem Stiefel alles Mögliche trinkt, mit sehr, sehr, sehr...
Verstehe gar nicht, warum der so dick ist.
Verstehe ich auch nicht. Vielleicht, weil es dann eben Softdrinks sind mit viel Zucker, der dann auch so viel Kohlensäure, sagen wir mal so,
unter uns,
die Kinder mögen dann auch den Sound am Ende der Videos.
Aber ist das nicht ganz furchtbare, ich sag mal, respektloser Umgang mit Nahrungsmitteln, unfassbare Verschwendung und einfach eine total beknackte Idee. Also auch so.
Sagt der Mann, nichts am zweiten Tag isst, was wieder aufgewärmt wird?
Naja, das stimmt ja so nicht, also fast nichts. Das stimmt schon.
Nichts, genau,
aber jetzt mal ohne Quatsch, also so Leute, die sich so 30 Hotdogs reindrücken, weißt du so.
Ja, die essen sie ja wenigstens.
Ja, aber es ist Drecksfraß. Also es ist schon mal qualitativ unterste Kanone. Dann stopfen die sich das rein. Das kann also weder gesund für sie sein, noch ist es irgendwas, was annähernd zur Sättigung beiträgt und auch nicht für Genuss oder Geschmack. Also ich halte es einfach für komplett
bekannt. Ich bin erstaunt. Bist du etwa kein Freund des Hotdogs?
Doch, wenn er gut gemacht ist, gerne auch, wenn er gut zubereitet ist und gerne auch ihn dann genießend. Pro-Tipp Hotdog, in Schweden gelernt, diese Würstchen, die wir normalerweise kochen in Deutschland, die auf den Grill legen. Das machen die Schweden so.
Hammer.
Und mein Lieblingshotdog,
in Polen lernen können.
Lass mich aussprechen, mein Freund. Mein Lieblingshotdog ist nicht Klassiker irgendwie mit Röstzwiebeln und so einer Keke, sondern man nimmt gehackte Pizzatomaten, ja, aus der Büchse gerne, macht daraus eine gut würzige, leicht scharfe Tomatensoße. Die kommt dann auf das Hotdog-Würstchen im Hotdog-Brötchen, gerne ein Brioche-Brötchen natürlich. Und da obendrauf kommt dann geriebener Käse, der darauf dann zerschmilzt. Das ist hotdog-technisch ein echter Gamechanger.
Also da bin ich mehr bei so einem schönen New Yorker Hotdog mit Sauerkraut, frisch gehackten, frischen Zwiebeln und ordentlich Senf.
Ja, kann man auch machen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber dann auch doch nur einen oder zwei, aber nicht 30, oder?
30 finde ich auch zu viel, aber das ist für die Leute ja ein Sport. Wobei, also
ich habe gestern im Netz so ein schönes Meme gesehen, da stand, ey, ich habe es geschafft, mit unter 30 Euro Ausgabe bei IKEA rauszugehen, aber mehr Hotdogs konnte ich auch wirklich nicht essen.
Verstehe ich. Wobei man ja auch sagen muss, also zum Beispiel, wir beide schütteln jetzt den Kopf bei 30 Hotdogs, aber bei 10 oder 12 Kugeln Eis, da haben wir auch keine Probleme.
Also, aber es ist ja eine ganz andere Sache.
Das eine ist nämlich kalt und das andere ist aus Wurst.
Das eine ist lecker und das andere ist völlig bescheuert.
Verstehe. Gut finde ich, dass du die Dinge nicht so schwarz-weiß siehst immer.
Nein, absolut nicht.
Also oft ist es gut, dass sie nicht hören, was wir irgendwie zwischen den offiziellen Gesprächen besprechen. Aber in diesem Fall eben haben sie was verpasst. Sven Oswald hat gerade damit angegeben, dass er Geräusche mit dem Mund machen kann. Das ist ja wirklich sensationell, Sven. Also da, ich glaube, dir ist da eine große Karriere, wird dir noch beschieden sein. Wir haben es 11.19 Uhr, 2 auf 1 hören Sie, das wissen Sie vermutlich. Und unser Thema heute ist Mund.
Ja, und wenn Sie merken, dass wir uns schon freuen, wenn wir Geräusche mit dem Mund machen können, dann werden Sie erahnen, dass wir künstlerisch komplett unbegabt sind. Das müssen wir an der Stelle mal vorausschicken, und zwar mit jedem Körperteil, vor allem aber mit dem Mund. Und jetzt freuen wir uns sehr, dass wir einen echten Mundmaler, nämlich Lars Höllerer, bei uns in der Sendung haben. Mit ihm sprechen wir über die Kunst des Mundmalens. Wir müssen vielleicht vorwegschicken, dass auch er zu dieser Kunst nicht gekommen ist, weil er sagte, ich habe jetzt keine Lust mehr mit den Händen zu malen, sondern ich sag mal, wahrscheinlich der Initialfunke war ein tragischer Motorradunfall vor mittlerweile über 30 Jahren. Wunderschönen guten Tag, Herr Höllerer.
Ja, hallo ihr zwei. Schön, dass ich in der Sendung sein darf. Ja, das war ein Motorradunfall 1991, also gute 30 Jahre her. Und da hat es mich vom Motorrad gehauen und gegen den Baum. Und direkt ans Genick, und da wurden eben die Wirbelsäule beschädigt, und seitdem kann ich weder Arme noch Beine benutzen und steuere meinen Rollstuhl mit dem Mund und ja, kann eigentlich nur meinen Mund und die Schultern und den Kopf, das spüre ich und das kann ich bewegen.
Mhm. Und seit wann haben Sie gemalt? War das nach dem Unfall oder hatten Sie auch schon vorher ein Interesse für Kunst und Malerei?
Davor habe ich ab und zu mal gemalt. Mhm. Ich sage immer für die Familie, wenn zu Weihnachten, dass ich billige Weihnachtsgeschenke hatte. Für die Familie habe ich halt dann irgendwie ein Bild gemalt. Also war mehr Mittel zum Zweck. Und danach habe ich dann in der Ergotherapie, da wo ich in Tübingen unten im Süden in Deutschland, da war ich dann 10 Monate, und da habe ich eben gelernt, was ich noch mit meinen Fähigkeiten machen kann, und das war natürlich nicht mehr viel, und da habe ich eben auch gelernt, so ganz simpel mit dem Mund zu malen. Da hat man einen Pinsel im Mund gesteckt und dann habe ich probiert, und das waren so die Anfänge, aber das war damals noch nicht so eine Leidenschaft wie heute, sondern eher so Zeitvertreib.
Okay, also man hätte mit dem Mund ja noch vieles anderes machen können, Kunstpfeifer werden können, Geräuscheimitator. Sie haben gesagt, ich will weiter malen, haben also den Pinsel in den Mund genommen. Aber wie funktioniert das jetzt genau? Also ist es wirklich so, dass Sie dann den Pinsel mit dem Mund steuern und auch sozusagen neue Farbe selber dann nach... Erzählen Sie mal, wie entsteht so ein Bild, Herr Höllerer?
Ja, genau. Also ich habe natürlich Helfer, die mir dann aus der Tube das auf die Palette drücken, die Farben. Und dann habe ich einen Pinsel im Mund, manchmal auch mit Verlängerung, also dass ich einen größeren Radius habe, um größere Bilder zu malen, dann nimmt man einfach den so einen kleinen Alustab, den kann man dann individuell anpassen, 20, 30 Zentimeter. Und da steckt man den Pinsel dann vorne drauf und hinten dran noch einen Gummipropfen, damit ich nicht direkt auf das Metall beißen kann. Kann man alles so im Bauhof oder im Baumarkt holen. Und dann ist es wie ein verlängerter Pinsel. Dann kann ich ganz individuell und auch ohne fremde Hilfe ein Bild malen. Ich mische dann die Farben auch und tue die Pinsel einigermaßen auswaschen. Mein Vater hat mir da so Konstruktionen gebaut, dass ich das alles selbstständig machen kann. Und genau.
Wenn man jetzt sehr lange malt mit dem Mund, wie ist das dann? Hat man dann eine wunde Stelle auf der Lippe vom Pinsel? Hat man Mundmuskelkater? Oder wie ist das? Wie lange können Sie sich da so umtun? Weil man kriegt ja auch vom normalen Malen oder Schreiben mal einen Krampf im Finger zum Beispiel oder in der Hand. Ne?
Ja, genau. Also ich habe jetzt am Anfang habe ich schon immer irgendwie Nackenschmerzen oder mir haben die Zähne wehgetan, und aber mit der Zeit kriegt man ja voll den Stiernacken. Und das ist glaube ich der einzige Muskel, der wohl stärker ist oder trainierter ist als bei normalen Fußgängern oder so. Ja, das über die Jahre habe ich da weniger Probleme, sondern es ist irgendwie Physiotherapie für mich besser. Wenn ich mal, weil ich eben auch nicht viel Bewegung im Kopf.
Herr Höllerer, andere Maler erkennt man an ihrer Pinselführung. Sieht man bei Ihnen, dass Sie anders malen als Maler, die Hände benutzen?
Also ich hoffe mal nicht. Also, dass meine Bilder Ja, Kunst ist, was gefällt natürlich. Dem einen gefallen bunte Bilder besser, dem anderen Fall eher in Aquarell softere Bilder oder abstrakte oder realistische. Also, aber ich denke, wenn man jetzt nicht hinschreiben würde, Mund gemalt, man sagt dann auch oft, ich, das könnte ich nicht mal mit der Hand, dann sage ich, gut, ich auch nicht. deswegen, das, ja, also ich denke mal, würde man nicht sehen. Mhm. Oder hoffe ich nur, dass man es nicht sieht.
Sie sollten sich die Internetseite von Lars Höllerer anschauen, kunst-mit-dem-mund.de. Da gibt es auch einen kleinen Shop mit den Kinderbüchern, die er gemacht hat, auch viele Werke in Sachen Malerei, Grußkarten, Lesezeichen und so weiter. Originale habe ich da bis jetzt noch nicht gesehen. Was ist denn, wenn man einen Original Höllerer an der Wand haben möchte? Wie kann man den denn erwerben?
Auch über die Internetseite. Genau, also die ganzen Postkarten, Kalender. Das läuft dann über die Vereinigung der Mund- und Fußballenden Künstler, da wo ich Mitglied bin. Da gibt es 800 Künstler weltweit. Und das ist wirklich eine wunderbare Sache. Da bekomme ich auch ein monatliches Gehalt und kann davon ohne staatliche Hilfe leben. Und das ist eine wirklich sehr große Hilfe für mich. Und ja, das ist dann auch ein Geschenk, was ich dann nach meinem Unfall bekommen habe. Dass ich eben auch selbstständig leben kann, was in meiner Situation nicht selbstverständlich ist.
Super. Also Geschenk ist ein schönes Stichwort, meine Damen und Herren. Wir gehen ja auf Weihnachten zu. Gucken Sie mal nach unter kunst-mit-dem-mund.de. Vielleicht ist da ja ein tolles Geschenk für die Lieben dabei, nämlich ein Original Höllerer. Wir sprachen mit Lars Höllerer über die Mundmalerei und seine Arbeit. Vielen Dank, Herr Höllerer, und immer weiter so.
Dankeschön.
Ja, ich danke auch und frohe Weihnachten.
Ihnen auch. Und ja, den sanften Pinselstrich von Herrn Höllerer hat Sade einst besungen, Smooth Operator. Ach, Beautiful James, der schöne Hans soll nicht geweckt werden. Aber falls Sie hierbei mitspielen wollen, müssen Sie jetzt wach sein.
Radio 1, die siebte Frage.
Das Spiel, für das man eine Menge enzyklopädisches Wissen braucht oder einfach nur gut raten kann.
Genau, und dann kann man nämlich gut gewinnen, und zwar ein echtes Berliner Produkt von Berlin Green kommt die Green Box. Haben Sie vielleicht schon mal was von gehört, wenn Sie diese Sendung regelmäßig verfolgen? Das ist ein smarter Garten für zu Hause, sieht extrem hübsch aus, ist aus so hellem, leichten Holz gefertigt. Da ist so ein Bügel oben drüber und in dem Bügel ist eine LED-Beleuchtung, die smart steuerbar ist über eine App. Und da drin sind dann frische Pflanzen. Es gibt so fertige, ich sag mal, Saatzylinder, das ist im Endeffekt dann Substrat, Erde und eben die Samen. Die packt man da einfach rein, man kippt 1,5 Liter Wasser drauf und muss sich sonst nicht kümmern. Und auf einmal kommen da allerhand Kräuter bei raus. Also es gibt verschiedenste Sets dafür, zum Beispiel für Tees oder für Gewürze zu Hause. Das Ganze kann man dann natürlich irgendwo auspflanzen und man kann auch selber drin rum experimentieren und zum Beispiel Apfelkerne oder auch mal einen Avocadokern sozusagen anziehen, dass daraus eine Pflanze wird. Schönes Ding, sieht schick aus und macht eben ein bisschen Grünzeug auch im Winter möglich. Können Sie gewinnen, wenn Sie jetzt anrufen, 0331 70 99 111.
War auch ein schöner Modetipp. Man kann auch mal einen Avocadokern anziehen. Natürlich.
Ja, warum, kann man machen.
Warum denn nicht?
Wer es tragen kann?
Wer es tragen kann, richtig. Das dreht sich auch nicht so auf.
Radio 1. Die siebte Frage.
Das Spiel zum Thema. Und zwei hatten Drive und sind außerdem auch noch durchgekommen. Das eine ist die Ann. Guten Tag, Ann.
Guten Tag.
Und das andere ist der Peter. Guten Tag, Peter.
Hallo.
Schön, dass ihr dabei seid. Das Spiel ist einfach wahnsinnig schwer, aber man kann sich auch leicht machen und nur raten. Sven erklärt, wie es geht.
Genau. Ann wird gleich entscheiden, wer von euch beiden anfängt. Der kriegt dann die erste Frage. Muss sie mit Ja oder Nein beantworten? Tut ihr dies richtig? Ist er weiter dran? Wenn nicht, ist der andere dran. Oft geht's eine Weile hin und her bis zur alles entscheidenden siebten Frage. Und wenn der dran ist, die richtig beantwortet, gewinnt er. Und wenn nicht, staubt der andere eben die Greenbox von Berlin Green ab. Also Ann, wer soll anfangen? Peter oder du?
Ich...
Ann fängt an. Das passt ja. Ann, das Tragen eines Mund-Nasenschutzes wurde in Schweden erstmals während der spanischen Grippe 1918 empfohlen. Ja oder nein?
Nein.
Ja, wäre richtig gewesen. So schnell kann's gehen. Peter ist dran. Peter, früher wurden entmündigte Erwachsene juristisch als mundtot bezeichnet. Ja oder nein?
Nein.
Auch da wäre ja richtig gewesen. Und schon geht es wieder rüber zu Ann. Aber ich finde es super, dass ihr beide gleich qualifiziert seid.
Drei.
Ann, Diabetes kann zu Mundgeruch führen, ja oder nein?
Kannst du was?
Mundgeruch führen. Schlechter Geruch aus dem Mund. Diabetes kann dazu führen. Ja oder nein?
Nein.
Auch da wäre ja richtig gewesen. Aber wenn schon, dann konsequent.
Ja, kennt das Muster, oder?
Peter, die Kommunion am geheiligten Brot wird in der römisch-katholischen Kirche entweder in Form der Mundkommunion oder der Handkommunion gereicht. Ja oder nein?
Nein.
Auch da wäre ja richtig gewesen. In dem einen Fall kriegt man vom Kommunionspender die Hostie direkt auf die Zunge und in dem anderen Fall kriegt man sie auf die Hand und darf sie dann selber in den Mund nehmen. Ann ist wieder dran.
Von der Hand in den Mund sozusagen.
Ann, die Mundbirne ist ein Folterwerkzeug, ja oder nein?
Ja.
Das hast du aber auch nur geraten, oder? Also es stimmt auf jeden Fall.
Ich rate alles.
Ach, okay, verstehe. Klang jetzt ein bisschen skeptischer als eben noch, aber ja, ist auf jeden Fall richtig. Du bist weiter dran. An der Straftatbestand des Mundraubes wurde in den 1970er Jahren abgeschafft, um das Stehlen von Nahrungsmitteln zu entkriminalisieren. Ja oder nein?
Nein.
Nein, ist völlig richtig. Du als Französin kennst dich bestens aus mit der deutschen Juristerei. Es wurde tatsächlich abgeschafft zur Strafverschärfung. Heute kann der Diebstahl von Lebensmitteln mit höheren Strafen belegt werden als vor der Strafrechtsreform damals. Und liebe Ann, du bekommst jetzt
die siebte Frage.
Ann, die erste Mundspüllösung wurde 1692 auf den Markt gebracht. Ja oder nein?
Ja.
Das hast du sehr beherzt gesagt. Und auch sehr falsch, denn es war erst 1892 und deswegen dürfen wir zum Peter sagen.
Wir haben den Ganzen gewonnen.
Du bist wirklich ein klasse Typ.
Das hast du wirklich richtig gut gemacht.
Schön laid back, Peter. Hast also, keine falsche Antwort gegeben. An, es war tragisch, aber doch, so ist es manchmal.
Hat er.
Das ist mein Leben.
Ja, aber klar, ist dein Leben, um Gottes Willen. Aber sag mal, Peter hat es zuletzt nicht mehr. Da hat er ganz entspannt drauf gewartet, was die anmacht. Und Glück gehabt.
Ja, und ja, Peter, du kriegst jetzt eine Greenbox zu dir nach Hause, mein Lieber. Das ist ein smartes Beet, das kannst du dir auf den Küchentisch stellen, aber kannst du auch ins Wohnzimmer stellen, ist echt schick. Ins Schlafzimmer würde ich es nicht unbedingt stellen, da musst du den Lichttimer so stellen, dass es nicht nachts zu sehr leuchtet. Da ist eigentlich alles dabei, was du brauchst, um die ersten Kräuter zu züchten und du kannst es mit deinem Handy mit einer App verbinden, musst du aber nicht, es funktioniert selbstständig, sieht echt schick aus. Bleib dran, wir brauchen deine komplette Adresse.
Genau, und Ann, du kannst auch dranbleiben, nicht am Telefon, aber du kannst einfach in der nächsten Woche versuchen, wieder dabei zu sein. Bei uns darf man auch mehrmals mitmachen, solange man nicht dauernd gewinnt. Alles klar, dankeschön, schönes Wochenende.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, ihr zwei.
Der Peter bleibt natürlich dran.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das heutige Werk trägt den Titel Was der Volksmund sagt.
Morgenstund fängt stets den Wurm. Ein Licht kommt immer her. Doch gibt gut Obacht. Müßiggang, das lernt der Hans nicht mehr. Der Apfel fällt nicht weit herab vor lauter Bäumen. Und wenn du deinen Diem karbst, sollst leben du nicht träumen. Die Taube gern zu früh gefreit, denn so schallt's auch heraus. Reden ist Silber, ist erstmal die Katze aus dem Haus. Lass tanzen uns mit frühen Vögeln auf Schmalhans Küchentischen und mit den Lastern anfangen, man wird uns schon nicht erwischen.
Dieses und viele weitere verwirrende Werke finden Sie unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1.
The Psychedelic Furs, Love My Way. Und wir haben Ihren Way geliebt, diese Sendung zu hören. Man muss das ja sagen, es ist ja nicht nur manchmal anspruchsvoll, diese Sendung zu machen. Auch die Sendung auf eine richtige Art und Weise zu hören, ist eine hohe Kunst. Ja. Und das finde ich, muss auch mal gelobt werden.
Warte mal. Ja? Was stellst du dir denn vor, wie die Hörerinnen und Hörer diese Sendung hören? Im Handstand oder?
Also.
Im herabschauenden Hund, im Sonnengruß oder?
Erstmal hochkonzentriert.
Natürlich.
Ganz klar. Aufmerksam. Dann haben sie entweder einen Laptop, ein Tablet oder einen Notizblock vor sich, wo sie die wichtigsten und interessantesten Zitate selbstverständlich exerpieren.
Ja.
Sie legen Tabs an in Ihrem Browser für alle die Dinge, die wir empfehlen, zum Beispiel von Experten oder von unserem Mundmaler oder so. Ja. Und tauschen sich natürlich auch aus in 2 auf 1 Fangruppen oder Radio 1 Foren parallel zur Sendung, welchen Beitrag Sie Spitzenklasse oder noch besser fanden. Also es gibt ja, klar, ganz selten sagen Sie auch mal, der war hier nur sehr, sehr gut. Ja, aber, aber meistens befindet sich es auf einem anderen Niveau. Und das ist schon schwierig, das auch ein bisschen zu ranken, weißt du? Und selbstverständlich die alte Frage, wer war heute der Bessere? Sven oder Daniel? Das ist ja auch wirklich schwer.
Also an der Stelle muss ich dir recht geben, lieber Kollege, da müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern für danken, vor allem auch für das Verständnis.
Ja, also sofern wir verständlich waren, muss man ja auch sagen, oder?
Also spätestens jetzt haben wir, glaube ich, das Terrain des Verständlichen verlassen.
Okay.
Macht aber nichts, weil wir verlassen ja jetzt auch diese Frequenz.
Du, so machen wir's und überlassen das Menschen, die man viel besser versteht, nämlich Patricia Pantel und Andreas Kessler mit den Sonntagsfahrern und sagen vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Woche.
Ja, und dann hoffentlich weniger verwirrt.
Ja, aber wir sind schon gespannt auf Ihre Notizen.
Ihr könnt es uns immer zuschicken, ne? Tschüss. There's something in the light that's twin-